Der ehrliche Journalist Markus Spieker, der hat mal ein Buch geschrieben, Mono, die neue Lust auf Treue, und schreibt dann im Vorwort, eigentlich hätten meine Eltern schreiben müssen das Buch, die verstehen was von Treue, die sind 38 Jahre verheiratet, aber die wissen gar nicht, was für Probleme heute ein junger Mensch hat, wenn er eine Partnerin fürs Leben finden will. Und er beschreibt so seine Versuche immer wieder, ja, jemand zu finden in diesem Milieu. Und tatsächlich, es ist wirklich mühsam, ja, weil diese Unverbindlichkeit praktisch klimaprägend geworden ist. Und beschreibt, das hat sich sehr mir eingeprägt, dann findet er endlich mal eine sympathische Frau, vereinbart dann ein Treffen im Café und dann pirscht er sich langsam ran, was er eigentlich so für Absichten hat, und dann guckt sie durch ihn hindurch und sagt, ich werde nie wieder zulassen, dass ein Mann mich verletzt. Also im Grunde genommen Bindungsangst als Schmerzvermeidungsstrategie. Denn es ist klar, jetzt der Mensch, der mir am nächsten stehen wird, das weiß man jedes Mal, wenn man einen neuen Paartanz einübt, man tritt sich auf die Füße, nicht weil man böse ist, sondern weil man ungeschickt ist. Also der Mann, der Mensch, der mir am nächsten steht, wird mich zwangsläufig auch am meisten verletzen, aber eben er wird mich auch am meisten bereichern. Und so darf ich einfach mal etwas krass formulieren, die Ehe ist der beste Trainingsraum für die Feindesliebe. Denn der Feind, der mich am meisten verletzt, ist eben mein Ehepartner. Wie gesagt, nicht aus Bosheit, nicht weil er ein Stinkstiefel ist, sondern eben einfach, weil er mir so nah ist. Wenn ich einfach erlebt habe, dass meine Seele genauso Selbstheilungskräfte hat wie mein Körper, dann kann ich das auch ein Stück einfach entdramatisieren. Da muss ich nicht aus jeder Sache dann immer gleich sonst was für einen schweren Fall konstruieren, reif für die Kripo, sondern dann weiß ich, ah, das hat zwar jetzt wehgetan, und ich rate auch jedem Paar, schreien Sie Aua, wenn es weh tut, dass der andere weiß, ah, das war jetzt einfach eine Grenzüberschreitung, das hat mich jetzt verletzt. Denn manchmal verletzt man ja auch einander, man ahnt es gar nicht, dass der eine Partner da an dem Punkt empfindlich ist. Ja? Und von da gesehen ist es wichtig, dass man Aua schreit, dass der andere merkt, aha, hoppla, da ist eine empfindliche Stelle, und dann kann man das in Zukunft berücksichtigen. Aber wenn man dann weiß einfach, ja, das gehört dazu, dann kann man das ein Stück entdramatisieren. Und so ähnlich, wenn ich mir eben halt die Hand aufgeschlagen habe oder Finger geschnitten habe, mache ich ein bisschen Desinfektionsmittel drauf, ein Pflaster drum, und dann überlasse ich das den Selbstheilungskräften des Körpers. Und genau solche Selbstheilungskräfte hat auch die Seele. Das Problem ist nur, in einer Zeit, wo das Ich so hochstilisiert wird, und die Rechte des Ich so hochstilisiert werden, ist natürlich jede Verletzung nicht nur etwas, was wehtut, sondern auch gleich eine Beleidigung. Und dann ist die Tendenz, dass man sich darüber dann definiert, ja, wer bin ich? Ich bin das arme Opfer von. Und das von kann dann wechseln. Das ist dann eine sehr beliebte Art, so eine Scheinidentität aufzubauen. Und es ist ja so, Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich sauer verdienen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann bemitleidet wird, ist relativ hoch. Aber natürlich, im Grunde genommen, man raubt sich selbst die Freude. Man macht sich selber eigentlich, ja, dass die Schönheit des Lebens ein Stück kaputt, wenn man so im Selbstmitleid badet. Und das Schlimme ist auch, so versinken im Selbstmitleid blockiert im Grunde genommen auch diesen Selbstheilungsprozess der Seele. Aber an sich, die Seele hat solche Fähigkeit, Wunden einfach heilen zu lassen. Wenn ich nicht ständig dran rumkratze und sie wieder aufreiße, dann vernarbt das. Gut, vergessen geht nicht, muss man auch nicht. Aber sozusagen die Erinnerung an irgendetwas löst keine negativen Gefühle mehr aus. Und wenn ich sozusagen diesem Selbstheilungsprozess der Seele traue, dann kann sozusagen das andere, das das Thema des heutigen Abends werden soll, ganz ungebremst sich einfach auswirken, du hast das Beste in mir geweckt. Ich kann mich daran erinnern, als junger Priester bei den Jugendstunden, das waren ja dann, die Pfarrjugendgruppen waren gemischt, geschlechtliche Gruppen, also Mädchen, Jungen beisammen, so nach Klassenwahlstufe, also das war dann 9. Klasse, 10. Klasse und dann 11. und 12. Egal welches Thema es gab immer so eine Art zweites Programm, was da lief. Ja, die Jungen haben gebalzt und die Mädchen haben geflirtet. Man wollte einfach testen, ja, wie wirke ich auf den anderen. Das war natürlich, wenn ich irgendein Thema hatte, war das irgendwie störend. Außer irgendwo auch schön. Und es ist irgendwo auch eine ganz natürliche Sache, dass wir einfach schauen, wie wirke ich auf andere. Und diese Wirkung auf andere bestimmt ja dann letzten Endes auch mein Selbstwertgefühl. Also wie oft habe ich erlebt, dass Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl hatten, dass die sich am liebsten irgendwo versteckt haben, man spricht ja nicht umsonst vom Mauerblümchen, ja, dass ich irgendwo so ganz unscheinbar da eine Ritze dann so ans Licht kämpft. Und ich merke einfach, wenn man solchen Jugendlichen geholfen hat, ihr Selbstwertgefühl zu entwickeln und die dann aufgeblüht sind, dann wurden sie auf einmal auch interessant für andere. Ich kann mich nicht verhalten. Also egal wie ich bin, ich wirke letztendlich immer auf die anderen. Und das Schönste wäre natürlich, wenn man in der eigenen Kindheit einfach erlebt, ja, ich bin bejaht, bedingungslos und das haben mir meine Eltern, meine Geschwister rübergebracht. Ich habe das mal erzählt bekommen, eine Familie mit 4 Kindern, der Mann war manisch-depressiv oder jetzt heißt es ja bipolare Persönlichkeitsstörung. Also er hat immer so dann, also wenn er in seiner manischen Phase war, also total überdreht, also war der genial in seinem Beruf, ja, also hat alles hingekriegt. Aber eben, der konnte dann auch unwahrscheinlich rücksichtslos sein. Und wenn er dann wieder sein Tief hatte, dann war es eben ganz schwierig. Und da das im Grunde genommen das einzige Paar war, die noch zusammen waren bei diesem Krankheitsbild eines Partners, ich habe die Frau bewundert, dass sie das ausgehalten hat, während eben bei anderen Paaren, wo einer diese Krankheit hatte, sind die eben meist auseinandergegangen. Und da habe ich sie immer gefragt, ja, wie halten Sie denn das aus? Diese manchmal doch unmöglichen Verhaltensweisen ihres Mannes. Da meinte sie, ja, ich war zu Hause das 4. Kind. Ich hatte 3 ältere Brüder und praktisch meine Brüder und meine Eltern haben sich noch unbedingt ein Mädchen gewünscht. Und dann kam ich war sozusagen das Wunschmädchen der ganzen Familie und meine älteren Brüder haben mich dann rumgeschleppt. Also was ich an Zuwendung bekommen habe, das hat mir so gut getan, dass ich sagte, ja, das ist selbstverständlich, dass ich wer bin. Und sozusagen an dieses Selbstwertgefühl, an diesen Persönlichkeitskern, ich bin geliebt, ich bin liebenswert, das gehört damit dazu, und ich kann groß von mir denken, da haben 5 Personen 18 Jahre lang investiert, das kann mein Mann gar nicht kaputt machen. Da kommt er gar nicht durch.